Radio frei. 96,2.
Herrfeuer. Monatsrückblick.
Herrfeuer Radio frei.
Ein besonderer Monatsrückblick, weil wir blicken auf den letzten Monat im Jahr 2025 zurück. Was haben wir von Radio frei berichtet? Was gab es hier alles an lokalen Themen, aber auch an größeren Themen? Das alles gibt es die nächsten zwei Stunden nochmal zu hören. Vorher gibt es aber erstmal ganz, ganz neue Musik. Es heißt, das sei einer der Songs des Jahres, meint zumindest die Musikzeitschrift der Rolling Stone. Die Heiterkeit mit »Wenn etwas Schönes stirbt«. Die Heiterkeit, wenn etwas Schönes stirbt, laut Rolling Stone, einer der Songs des Jahres 2025. Ihr habt den Monatsrückblick eingeschaltet, mein Name ist Reinhard und wir blicken auf den Monat Dezember zurück. Und alles steht trotzdem im Zeichen des Jahreswechsels, also wir wussten ja schon, was kommt, denn am 1. Januar treten einige neue Gesetze in Kraft, zum Beispiel ein überarbeitetes Wehrdienstgesetz, WDG, abgekürzt. Das ist am 1. Januar jetzt in Kraft getreten und führt einen neuen Wehrdienst wieder ein, der zunächst erstmal auf Freiwilligkeit setzt. Aber es gibt eben demnächst dann auch ab 2027 wieder eine Musterung für Männer. Noch ist es so, ab Januar ist es jetzt so, seit wenigen Tagen, dass alle 18-jährigen Männer einen Fragebogen ausfüllen müssen, während Frauen dies freiwillig tun können. Also man merkt schon, schrittweise wird dann hier wieder herangeführt. Boris Pistorius, der aktuelle Verteidigungsminister von der SPD, sagt, man hofft, dass man einfach die Bundeswehr aufstocken kann mit genügend Freiwilligen. Wenn es aber nicht der Fall ist, dann muss man eben dann doch wieder verpflichtend das machen. Also da bewegt sich was. Und deswegen hat auch Kollegin Marie bereits im Dezember ein Gespräch geführt mit Matthias Weiß von der offenen Arbeit Erfurt. Denn die haben schon, als es damals noch den Wehrdienst gab, der wurde ja 2011 ausgesetzt, immer eine Beratung gemacht für junge Menschen, junge Männer meistens, wie sie sich im Zweifel verhalten sollen. Und seit September gibt es diese Beratung wieder. Und Matthias Weiß hat im Gespräch eben damit erzählt, dass man eben einfach vorbereitet sein will.
Wir warten nicht erst, bis es soweit ist, sondern wir wollen uns im Vorfeld darauf vorbereiten, das im Prinzip schon wieder in Gang setzen. Und Menschen, also junge Leute ansprechen, die vielleicht verunsichert sind, die nicht wissen, was da jetzt auf sie zukommt, wie sie sich verhalten wollen. Deswegen haben wir gesagt, wir warten nicht erst, bis es soweit ist, sondern wir legen los.
Ihr habt das quasi bis 2011 auch schon gemacht. Ich habe so versucht, mich zu erinnern, als ich 18 war, das war noch mal ein paar Jahre vorher, aber ich erinnere mich in meiner Umgebung, eigentlich haben alle Zivildienst gemacht, ich kenne, glaube ich, niemanden in meinem Freundeskreis, der irgendwie zur Armee gegangen ist. Aber wie war das denn? Musste man, also wenn damals junge Männer 18 wurden, gab es eine Musterung, das haben alle gemacht, ne?
Bei der Wehrpflicht, als die noch im Gang war, es gab eine Musterung, dann konnte man sich entscheiden, ob man den Kriegsdienst verweigert oder nicht. Wer den verweigert hat und anerkannter Kriegsdienstverweigerer war, der hat dann in der Regel Zivildienst gemacht. Und wer das nicht gemacht hat, der wurde zur Bundeswehr gezogen.
Und diese Verweigerung, war das einfach nur so ein nö, möchte ich aber nicht? Oder war das so ein relativ komplexes Unterfangen, wie es mir jetzt auch, also werden wir gleich drüber sprechen, was das eigentlich alles beinhaltet, aber war das damals einfach oder auch relativ aufwendig?
Das war entscheidend, dass man nicht einfach sagt, ich habe da keine Lust hinzugehen oder ich finde das doof, sondern man musste im Prinzip die Gewissensgründe darlegen. Gewissensgründe, warum man nicht den Dienst an der Waffe machen kann. Das ist auch jetzt so. Also es gibt das Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen.
Was heißt das denn mit diesen Gewissensgründen? Was kann denn sowas zum Beispiel sein?
Na, es kann zum Beispiel, also für mich, ich bin Kriegsdienstverweigerer, für mich sind Gewissensgründe, dass ich zum Beispiel aus dem christlichen Glauben heraus keine Waffe anrühre und auch nicht auf Menschen schieße. Das verbietet mir praktisch meine innere Einstellung.
Ah ja. Also, und solche Gründe müssen dann quasi angeführt werden, damit das anerkannt wird?
Die müssen angeführt werden, genau. Also es muss im Prinzip klar sein, das sollte man auch nicht nur in 2-3 Sätzen machen, sondern es muss klar sein, es gibt da, sag ich mal, einen Prozess, wo auch diejenigen, die das dann prüfen, wo nachvollziehbar ist, aha, da ist eine innere Einstellung, die demjenigen sagt, ich kann aus Gewissensgründen nicht töten. Also für mich ist der Wert des Lebens so hoch, dass ich keine Waffe anrühre. Das ist jetzt zum Beispiel für mich der Fall. Andere könnten das ähnlich beschreiben, aber es muss die innere Einstellung klar werden, also nicht einfach irgendwas abschreiben.
Und geht's da grundsätzlich um den, keine Waffe anzufassen oder grundsätzlich nicht bei der Bundeswehr zu arbeiten? Also gab's da nochmal eine Abstufung oder ist es das Gleiche?
Also der Dienst an der Waffe ist, sag ich mal, wenn ich den ablehne aus Gewissensgründen, dann entsage ich im Prinzip ja schon der Bundeswehr.
Okay.
Also das betrifft auch alle logistischen Sachen, also alles, was mit Waffen zu tun hat. Wenn ich sage, ich rühre kein Gewehr an, kann ich auch keinen Panzer fahren.
Aber du könntest ja kochen. Also es gibt ja auch so Tätigkeiten bei der Bundeswehr, wo man nicht direkt militärisch eingebunden ist. Deswegen fragte ich mich, ob die Verweigerung zur Wehrpflicht zu gehen dasselbe ist wie Waffe zu verweigern oder ob es da innerhalb dann nochmal eine Unterscheidung
gibt. Zum Schluss ist die Armee, sag ich mal, eine waffenfähige Truppe und auch der Koch oder, sag ich mal, alles, was da im Hintergrund ist, Logistik, dient letztendlich dazu, militärisch aktiv zu werden.
Und der Grundwehrdienst, oder ich weiß jetzt nicht, ob ich die richtigen Wörter benutze, ist ja, glaube ich, auch für alle erstmal gleich die Grundausbildung, die sie da machen. Okay, also wir reden über damals und über jetzt. Also quasi die Frage der Verweigerung ist die gleiche, damals wie jetzt, oder? Obwohl, also wäre jetzt dann die gleiche, wenn tatsächlich die Pflicht käme. Aber die Frage mit dem Zivildienst und sowas, das ist alles noch nicht geklärt, wenn ich das richtig gelesen
habe. Das ist nicht geklärt. Also bis jetzt geht es erstmal darum, dass die Regierung darauf setzt, dass es Freiwillige gibt, die sich dann irgendwie freiwillig melden, aufgrund dieses Fragebogens auch. Und wenn das nicht ausreicht, dann muss sowieso der Bundestag, also das Parlament, nochmal schauen, wie sie Leute rankriegen. Also ob sie das in so einem Art Losverfahren, wie das jetzt in letzter Zeit irgendwie in aller Munde war, machen. Das ist noch nicht entschieden. Also bis jetzt setzt man auf Freiwilligkeit.
Ihr bietet nun also diese Beratung an. Was beratet ihr denn? Warum brauchst du dafür eine Beratung? Was macht ihr da?
Na, die Fragen, die an uns gestellt werden, sind erstmal so, was kommt da auf mich zu? Das fragen zum Beispiel Jugendliche bzw. Eltern. Und denen erklären wir im Prinzip nochmal die momentane Gesetzeslage, so wie wir das gerade jetzt auch besprochen haben. Und wenn es dann darum geht, dass sie sagen, naja, ich möchte aus Gewissensgründen verweigern, dann müssen die erstmal gemustert sein. Also das sind so rechtliche Sachen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich bin noch gar nicht gemustert, aber ich verweigere. Sondern die Grundlage ist, erstmal den Antrag auf eine Musterung zu stellen. Und erst wenn die Musterung erfolgt ist, dann kann ich auch den Kriegsdienst aus Gewissensgründen verweigern.
Ach was, aber jetzt quasi schon proaktiv einen Antrag für die Musterung zu stellen, ist dann, also weil ich könnte ja auch sagen, dann warte ich halt, bis ich irgendwann dran bin, wenn die nach und nach anfangen, die Leute zu mustern.
Das ist die eigene Entscheidung, die man fällen, sag ich mal, muss. Also das können wir im Prinzip, wir können nur darlegen, so und so sieht's aus. Du hast die Möglichkeit, das so zu machen oder so.
Aber natürlich, die Option besteht quasi.
Die Option besteht auch. Man kann auch sagen, ich warte meine Musterung ab. Ich weckt er jetzt lieber keine schlafenden Hunde. Ab 2027, nach der jetzigen, sag ich mal, nein, nicht nach der jetzigen Gesetzeslage, aber wenn das so durchgeht, ab Juli wird die Musterung für alle dann sowieso, sag ich mal, verpflichtend.
Spätestens
dann muss man sich entscheiden und gucken.
Okay, das heißt, ihr klärt auf, ihr gebt die Informationen, mit denen die Jugendlichen zu euch kommen. Ihr macht das aber auch nicht nur für junge Leute, oder? Es gibt so eine Beratung auch für Soldatinnen und Soldaten, die quasi schon im Business sind, habe ich gelesen.
Für die machen wir das auch. Hatten wir auch, als die Wehrpflicht noch nicht ausgesetzt war, hatten wir auch manchmal solche Fälle gehabt, wo Leute, die praktisch bei der Bundeswehr schon Dienst hatten oder gemacht haben, verweigern wollen oder daraus ging. Das ist natürlich kompliziert, das ist schwierig.
Weil die haben quasi ihre Einstellung geändert dann in der Zeit.
Ja, das gibt es auch. Und wir beraten auch Menschen, die in der Bundeswehr früher tätig waren, ihren Grundwehrdienst gemacht haben, aber die sich jetzt aktuell entscheiden, aus Gewissensgründen kann ich das nicht mehr machen. Also Reservisten und Reservistinnen.
Dass sie quasi im Falle des Krieges würde man die normalerweise einziehen und dass das dann nicht passiert.
Ja.
Das sind die Reservisten. Okay, jetzt habt ihr quasi ab September gesagt, jo, wir machen wieder diese Beratung. Wie groß ist denn der Zulauf? Also es ist tatsächlich schon so ein Thema, obwohl es ja quasi noch gar nicht an der Stelle ist, dass der Zwang direkt vor der Tür steht.
Also wir bieten das einmal wöchentlich an. Ich sag mal, aktuell ist es so, dass vielleicht donnerstags 1-2 Beratungen sind. Es gibt auch Anfragen an uns, wo wir die Beratung also nicht an dem Donnerstag durchführen, sondern vielleicht telefonisch oder wo dann eben auch Termine gemacht werden.
Und sind die Fragen oder die Ängste der Leute die gleichen wie damals noch vor 2011 oder stellt ihr fest, dass es jetzt irgendwie eine andere Situation ist?
Es ist eine andere Situation. Also die Sorge ist größer, weil mit dieser Kriegstüchtigkeit und mit dem, was gerade an Aufrüstung passiert, da sind größere Ängste und Unsicherheiten damit versehen. Und das war eben vor 2011 nicht so gravierend wie jetzt, so würde ich das beschreiben. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass jetzt eine Generation aufgewachsen ist, die diese Wehrpflicht ja gar nicht kannte und mit einmal kommt das jetzt.
Ja.
Also die müssen sich da praktisch neu damit befassen. Und das war vorher eben nicht so. Da gab es die Wehrpflicht und da musste man sich damit befassen und musste sich entscheiden. Aber dieses Bedrohungsszenario, da könnte was passieren und dass ich im Ernstfall, zum Kriegsdienst rangezogen werde, die ist stärker da.
Nun seid ihr ja die Beratungsstelle in der offenen Arbeit. Ist das eigentlich die einzige hier in Erfurt, beziehungsweise wie verteilt sind denn solche Beratungsstellen?
Also es gibt eine Beratung in der JG Stadtmitte in Jena, die machen das einmal monatlich. dann, wir hatten vor 2 Wochen eine Weiterbildung gehabt mit dem Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, also mit Jens Latke. Und da waren Leute aus Gera da, aus Weimar, Jena habe ich gerade schon erwähnt. Mhm. Und es waren auch noch Leute aus Erfurt da, wo ich aber jetzt nicht mehr weiß, aus welchem Zusammenhang die da waren. Also da entwickelt sich auf jeden Fall was.
Und ist das oft so an kirchliche Träger angedockt, wie es bei euch auch ist?
Nee, ist nicht automatisch so.
Ist nicht automatisch so. Und spielt das bei eurer Beratung eine große Rolle? Also du hast ja für dich persönlich schon gesagt, dass das quasi deine Motivation war, aber ist das, ja, spielt das da eine Rolle?
Für die, die sich bei uns beraten lassen, ist das nicht vordergründig. Also dass das jetzt eine kirchliche Geschichte ist, sondern es geht erstmal darum, wie kann ich diesen Kriegsdienst, sag ich mal, verweigern aus Gewissensgründen? Da spielt jetzt nicht die Christlichkeit oder die Kirchenzugehörigkeit oder sowas eine Rolle.
Aber wahrscheinlich, dass ihr es überhaupt anbietet, das kommt aus der Motivation heraus, dass ihr halt eine kirchliche Einrichtung seid.
Dass wir das für uns so entschieden haben, ja.
Ja, genau.
Ja. Das war ein Gespräch von Marie mit Matthias Weiß von der offenen Arbeit Erfurt. Und wer sich beraten möchte, wen es betrifft, Eltern oder auch eben junge Männer ab 18, die jetzt eben einen Fragebogen ausfüllen müssen, der kann zur offenen Arbeit gehen in die Allerheiligenstraße 9 und sich da beraten lassen. Sie noch richtig gut, die Red Hot Chili Peppers, Scar Issue. Der Song ist eben auch schon Ah, hat ein paar Jährchen auf dem Buckel, 28 Jahre alt. Das klingt so erschreckend, aber er ist wirklich für 1998, war die erste Single von ihrem damals erschienenen Album Californication. Wir bei Radio Frei stehen permanent im Austausch mit anderen. Wir machen viel Jugendarbeit auch. Also wir laden Schüler und Schülerinnen ein, auch hier vorbeizukommen. Es gibt Kooperationen mit Schulen, so zum Beispiel im Dezember mit der Thomas-Mann-Regelschule. Und da waren Schüler und Schülerinnen der Klasse 7b da. Und es ist immer so ganz klassisch, um die jungen Menschen ans Radio heranzuführen, gibt es natürlich eine Führung, aber es soll ja auch konkret werden. Also und man kann nicht erwarten, dass man gleich dann eine ganz komplexe Reportage zum Beispiel macht. Aber eine gute Übung sind Umfragen. Und das ist schon eine ganze Überwindung, auch für Erwachsene immer noch. Ich finde es zum Beispiel schwierig, auf die Straße zu gehen und mich wirklich zu überwinden und Fragen zu stellen. Aber das haben die Schülerinnen und Schüler gemacht. Und wir hören jetzt mal in eine dieser Umfragen hinein. Und da ging es um, ja, alles wird teurer, Preissteigerung.
Hallo, hier sind Anna, Tami und Rama aus der Thomas-Mann-Schule. Wir wollten euch sagen, alles kostet mehr Geld. Vor allem die Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke sind in den letzten Jahren über 30% teurer geworden. Die Gründe dafür sind unter anderem
Corona, der Klimawandel und steigenden Kosten. Wir wollten von den Leuten wissen, was sie von den steigenden Preisen halten. Jetzt kommen die Antworten.
Furchtbar. Weil das die Grundlage für die Menschen ist zum Leben. Und wenn das Notwendige, die Basis fürs Leben unbezahlbar wird, schon schlimm genug mit Mieten, wo soll denn das hinführen?
Ja.
Und kann das der Staat immer finanzieren? Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
Nicht so gut. Nicht so teuer.
Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist ganz normal. Also, da ändert sich wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit nichts dran.
Oh, ich finde, das ist eine wirklich sehr schlimme Sache. Kann sie das Mikrofon bitte zu mir halten? Danke. Ich finde, das ist wirklich gar nicht gut. Man sollte die Preise für alles runternehmen und so. Die Leute können das auch alles nicht mehr bezahlen. So, der Lohn, der steigt auch nicht und das geht alles nicht mehr.
Also dadurch, dass ich mich halt sehr gesund ernähre, kriege ich das schon im Geldbeutel mit. Also gerade Obst und Gemüse werden immer teurer. Mhm. Und ansonsten so die allgemeinen Lebenshaltungskosten da eher weniger tatsächlich. Also jetzt in meinem Fall, also Heizung, Strom und so weiter, das ist eher nicht so. Genau, aber im Supermarkt, ja, merkt man es schon in der Tasche. Und ich weiß nicht, ob man es ändern kann. Ist bestimmt systemimmanent ein Fehler. Aber ansonsten, ja. Genau, also ja, ich merke es auf alle Fälle.
Ja, so hat eine Umfrage von Schülern und Schülerinnen der Klasse 7b der Thomas-Mann-Regelschule, welche hier im Dezember zu Gast waren, mehrere Tage und eben diese Umfrage gemacht haben. Wir hören schon raus, das ist schon immer eine ganz gute Übung. Man muss natürlich auch auf so Geräusche achten. Manchmal ist es windig, das kenne ich alles. Es ist eine Überwindung im wahrsten Sinn des Wortes, aber wenn es dann fertig ist, die Umfrage, umso schöner. Wenn ihr übrigens Interesse habt und selber da mitmachen wollt oder vielleicht hört ihr eine Lehrerin oder Lehrer zu, einfach in Kontakt treten mit uns, redaktion@radio-frei.de. Es gibt viele verschiedene Sendungen hier, unter anderem alle zwei Wochen am Mittwoch die Sendung Zeitsprung. Die geht dann ganze 3 Stunden lang ab 21 Uhr mit dem Kollegen Anthony. Und der hat im Dezember einen Musiker zu Gast, Enrico von Little Man Lost. Und das war wirklich was Besonderes, weil der hat so ein paar Songs live vorgespielt und hatte ein Banjo mit dabei. Wir hören mal rein.
Radio Frei.
Okay, das erste Lied, The Emigrant, der Emigrant, das ist von Joseph Campbell, ein Gedicht, der hat so, ich habe nochmal geguckt, 1879 geboren, also recht altes Gedicht, das habe ich vertont.
The car is yoked before the door, and time will let us dance no more. Come fiddling now, play for me. Farewell to barn and stack and tree. Today the fields looked wet and cold. The mirrings gapped, the cattle old. Things are not what they used to be. Farewell to barn and stack and tree. Thank you. to go to kindred that I hardly know. Come, neighbor, drink a health with me. Farewell to barn and stack and tree. The sea, farewell to barn and stack and tree. Farewell to barn and stack and tree.
Nach einem Text von Joseph Campbell und gespielt hier live, also hier im Studio A von Enrico, Musiker von Little Man Lost, in der Sendung Zeitsprung mit Anthony. Die gibt es Mittwochabend alle zwei Wochen. Die nächste Ausgabe gibt es dann am 14. Januar um 21 Uhr. Ein Thema beschäftigt uns auch immer wieder bei Radio Frei. Wir sind ja eigentlich, wenn man so möchte, aus der Wendegeneration entstanden, dieses Radio. Also aus einer Gruppe von Menschen, die auf einmal ganz viele Möglichkeiten sah nach dem Mauerfall 1989 und dann 1990 im Oktober gab es schließlich hier die erste Sendung. Und vielleicht liegt es auch daran, dass wir deswegen uns immer wieder beschäftigen mit dem Thema Ost-West und besonders genau hinschauen, wenn dieses Thema in irgendeiner Form verhandelt wird. So zum Beispiel am Neuen Theater. Da gab es im Dezember eine Premiere von Novemberkinder, die sich eben mit der Generation der 1989 geborenen, also um 1989 geborenen jugendlichen Menschen beschäftigt. Und dieses Stück, das wurde dann schließlich aufgeführt. Und im Vorfeld bei der Bühnenorchesterprobe war Kollegin Christine schon mit dabei und konnte einige Beteiligte sprechen.
Okay. Nach dem Regen, Take Nummer 3.
Nackt im Regen, ein Lied von Paula Linke an der Gitarre und am Gesang. Was wir hier hören, sind Proben, denn dieses Lied wird Teil eines Theaterstücks sein. Novemberkinder heißt es und darin geht es um die politische Wende im November 1989 in der DDR. Oder anders gesagt, Novemberkinder wirft einen Blick auf die Generation der Wendekinder, also auf diejenigen, die um die Wendezeit geboren wurden.
Und laut singen, dann singen wir Tanz, macht uns.
Ja, das war's. Take Nummer 3 würden wir uns gerne.
Daniel Kratsch ist musikalischer Leiter. Wie lief's heute?
heute ja wieder sehr gut, sehr erfrischend, auch immer wieder aufregend, sowas passiert, weil es war jetzt die vierte Bühnenorchesterprobe. Die anderen drei hatten wir in den letzten zwei Tagen und von Probe zu Probe ist immer viel passiert, viel entstanden, aber hat sich auch viel verändert. Deswegen bleibt es spannend, aber auch dennoch weiterhin schön.
Das ist ja hier fünfstimmig, also fünf verschiedene Instrumente kommen zusammen. Wie einfach ist es denn, alle beisammen zu halten, dass es auch am Ende ein stimmiges Gesamtwerk wird?
Eine sehr gute Frage. Das Zusammenspiel und auch das Nicht-Zusammenspiel ist auch wichtig, dass nicht immer alle gleichzeitig klingen müssen, dass man auch einzelne Instrumente zurückzieht und dann, wenn es zusammenkommt, dass uns klar ist, wo sind die Schwerpunkte, wo kommen wir zusammen, wer hat welche führende Rolle, wann. Das ja, passiert viel im Prozess und das ist auch das Schöne, dass wir es als Band gemeinsam auch entwickeln können.
Die Band spielt am Bühnenrand. Auf der Bühne waren heute auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Wie ist es so, auch in dem Zusammenspiel zwischen Orchester und den Schauspielerinnen zu gucken, passt das zusammen, was gespielt wird und was auch das Orchester spielt?
Das ist das Schönste bei Bühnenorchesterproben, weil das kommt dann endlich zusammen. Also das, was wir in musikalischen Proben und in den Orchesterproben erarbeitet haben, kommt zusammen, also das heißt, es kann sofort aufgehen oder muss noch ein bisschen putzen und dann merkt man auch, wenn da so ein Orchester dabei ist oder eine Band, dann klingt es im Raum in der Studiobox an unterschiedlichen Orten auch unterschiedlich und das auszuloten und darauf festzustellen, das ist auch keine leichte Aufgabe.
Was braucht es noch bis zur Premiere am 20. Dezember aus Sicht des musikalischen Leiters?
Wie wahrscheinlich jede leitende Person sagen würde, mehr Proben. Aber ich bin sehr zufrieden, wie der aktuelle Stand ist der Band. Wir hatten sehr viel Probezeit auch bisher und es läuft wirklich gut. Ich mag meine Kolleginnen und Kollegen sehr. Und ja, es heißt es abwarten und gucken, dass der Rest noch hier gut über die Bühne kommt.
Da habe ich noch eine Nachfrage. Wie viele Proben braucht es denn für das Orchester, um wirklich zu sagen, ja, genau so ist es, genau so wollen wir es haben, jetzt passt alles?
Wir hatten vier Orchester alleine Proben, so nennt man das hier, also vier Bandproben und dann jetzt nochmal vier Bühnenorchesterproben, das heißt insgesamt acht, ist nicht wenig, aber man kann immer sagen, es gibt so viele Feinheiten und so viel Perfektion, die man umsetzen kann, aber irgendwann ist auch gut, aber ich glaube, so die acht taugen ganz gut.
Vielen Dank.
Ja, gerne. Danke auch.
Herr Thieme, wie lief es heute bei der Bühnenorchesterprobe? Da, wo Sie sich als Regisseur auch zurückhalten müssen und die Musik im Vordergrund steht.
Es lief sehr gut. Ich bin immer wieder sehr berührt auch und beseelt von der Musik, wie sie hier erklingt und wie die zusammen harmonieren und spielen, die Musiker und die Sänger und die Schauspieler. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil das ist hier im Musiktheater ein bisschen was anderes als im Schauspiel oder im Puppentheater, wo ich normalerweise unterwegs bin. Wir sehen die Band erst zur Generalprobe wieder. Das wird sehr aufregend, sehr spannend bis dahin. Ja.
Bis dahin haben Sie eher mit den Menschen zu tun, die auf der Bühne stehen, nämlich den Schauspielern und Schauspielerinnen. Was genau ist dann Ihre Rolle als Regisseur, um mal die Menschen mitzunehmen, die sonst mit Theater vielleicht nicht so viel am Hut haben?
Ja, das eine ist, ich sag Ihnen, ich mache Vorschläge, wie Sie etwas besser machen können, so dass am Ende das rauskommt, was wir erzählen wollen. In diesem Fall ist es so, dass das Projekt natürlich noch ein bisschen viel größer ist, sondern ich habe mit der Paula Linke, einer Liedermacherin aus Leipzig, zusammen auch den Abend entworfen und wir haben uns um die Recherche gekümmert. Ich habe Interviews geführt, Texte zusammengestellt, wir haben Songs zusammengestellt und diesen Abend entworfen und ich übernehme jetzt im Prinzip das Kommando, also ich bin jetzt der Captain auf dem Schiff und bastel jetzt den Abend so zusammen, dass der Rhythmus stimmt, dass das, was wir erzählen wollen, stimmt. Und dass es ein spannender, unterhaltsamer Abend wird.
In Novemberkinder erzählen Sie die Geschichte von Menschen, die die Wendegeneration sind. Die 1989 Geborenen, die von der DDR nichts mehr mitbekommen haben oder sehr, sehr wenig. Aber natürlich in einer Gesellschaft leben, in der es immer noch um Ost und um West geht. Sie und Paula Linke haben das Konzept dafür entworfen. Was war Ihr Beweggrund? Sie sind ja auch ganz unterschiedliche Generationen, Sie beiden.
Ich bin ein bisschen älter als die Paula. Also der Beweggrund war, dass wir uns mit dieser Generation beschäftigen, ist, als es darum ging, dass wir einen Abend machen, also als die Studiobox uns eingeladen hat und gesagt, wollt ihr nicht einen Abend konzipieren, der irgendwie was mit der Generation Wende, nach der Wende, vor der Wende zu tun hat, haben wir gesagt, okay, es gibt schon sehr viele Stücke und Filme und Dokumentationen über die Wendegeneration, über abgehängte Ossis, über wie hat der Westen Heuschrecken eingefallen, Treuhand, Pipapo, Jammer-Ossis, wo wir gesagt haben, nee, das möchten wir nicht, sondern wir möchten gern Geschichten erzählen von Leuten, die zwar der Nachwendegeneration angehören, die aber im Prinzip ins Positive gehen, weil wir das Gefühl haben, 30 Jahre nach der Wende, 35 Jahre, 36 Jahre nach der Wende. Sie merken selber schon, es spielt gar keine Rolle für mich, wie viele Jahre das her ist. Und es sollte für uns auch langsam keine Rolle mehr spielen, sondern eigentlich sollten wir alle zusammengehören und positiv in die Zukunft schauen. Es gibt genug Sachen, die wir angehen sollten und angehen müssen.
Wie erzählen Sie denn die Geschichten hier auf der Bühne in November, Kinder? Wie kann ich mir das vorstellen?
Na, ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus Performance, Konzert und politischer Revue. Wenn es die Bezeichnung überhaupt noch so gibt. Der ganze Abend speist sich aus Texten und Songs von Leuten, die wirklich 1989 geboren sind.
Neben uns sitzt auch schon Anna Nolte, Dramaturgin. Wir holen sie einfach mal dazu. Schließlich sind sie auch am Stück Novemberkinder beteiligt. Auch an Sie die Frage als Dramaturgin, welche Aufgaben haben Sie da hier im Stück Novemberkinder?
Das ist eine gute Frage. Die fragt man sich oft als Dramaturgin ständig, was ist eigentlich meine Aufgabe? In dem Fall, wir basteln an Texten rum, die es teils schon gibt, die teilweise noch im Entstehen sind. Und ich habe viel recherchiert auch vorher natürlich. Also vielleicht kann ich schon auch sagen, wir wollen natürlich auch nicht wegreden, dass es auch de facto Unterschiede gibt, die ganz handfest auch sind. Also wenn man sich jetzt so ein Thema wie Erben anguckt, dann kann man einfach nicht wegreden, dass es da einen großen Unterschied zwischen Ost und West gibt. Was ja auch interessant ist irgendwie an dem Thema generell, auch Nachwendekinder oder Nachwendegeneration, dass es oft auch so diese Erfahrung gibt, dass es Schwierigkeiten gibt, mit der Elterngeneration oder auch Großelterngeneration darüber zu sprechen, weil eben die ja auch mit diesem Konflikt irgendwie zu tun haben. Ich weiß nicht, ich habe jetzt leider den Namen des Autoren nicht parat, so eine ganz schöne Beschreibung, wenn er über die DDR oder an die DDR denkt, dann ist das entweder ein nie enden wollender Urlaub an der Ostsee oder Stasi-Knast und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Also das ist sozusagen eine Lebenserinnerung, die ja mit vielem einhergeht, sowohl auch Positives, Persönliches hat, in einem aber Regime, das eben höchst problematisch ist, gewesen ist, dass das oft ganz schwierig ist. Aber darauf wollten wir uns eben gar nicht so sehr konzentrieren, sondern vielmehr darauf, was macht es eigentlich mit Menschen, die in ein Land hineingeboren sind, das es nicht mehr gibt. Dieser Satz ist bestimmt schon gefallen, aber ich sage ihn jetzt einfach nochmal.
Bleibt denn auch Zeit für Sie als Team hinter der Bühne, neben der Bühne, auch inhaltlich nochmal ins Gespräch zu kommen, verschiedene Perspektiven auch auszutauschen auf den Osten, so aus unterschiedlichen Jahrgängen, Herr Thieme?
Und wir sind immer selber wieder überrascht. Plötzlich ploppt eine Information auf und jemand erzählt irgendeine Geschichte aus seinem Leben oder eine Anekdote und dann alle anderen, was, echt? Ah, okay, da habe ich noch eine, das kenne ich so nicht. Und schon merkt man, alles klar, es gibt nicht das eine, sondern jeder hat irgendwie eine andere Erinnerung, eine andere Erfahrung. Manche kennen manche Sachen gar nicht. Bei manchen ist sagen, ja genau, es war bei mir ganz genau so. Ich muss noch sagen, dass, also weil wir gerade darüber gesprochen haben, was sind die unterschiedlichen Aufgaben, jetzt gerade so in den letzten 3 Wochen hier, und das ist echt cool an diesem Projekt, hier in der Studiobox, dass ich das Gefühl habe, alle Aufgabenbereiche schmelzen ineinander. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass Anna ist die Dramaturgin, die macht das und das und Mila macht die Ausstattung, macht so und so, sondern es sind wirklich alle dabei und diskutieren über alles, also über Inhalte, über Ästhetik, über Musikauswahl und so. Und das ist ein sehr cooles Arbeiten, also weil man so zusammen was auf die Beine stellt.
Anna Nolte, Sie haben genickt.
Also vor allem, weil ich bin auch vielleicht ein bisschen Alien in dem ganzen Ding, weil ich bin 95 geboren und westsozialisiert, so dass eben für mich tatsächlich auch ich immer wieder Momente habe, wo ich denke, da kann ich gar nichts zu sagen, außer was ich vielleicht irgendwie gelesen habe oder so, aber da eben dann die Erfahrung auch immer wieder letztlich abgleichen muss mit die andere tatsächlich gemacht haben. Also muss ich auch mit meiner Rolle immer ein bisschen, oder bin ich sehr vorsichtig, muss ich mich gar nicht zur Vorsicht rufen, sondern weil ja, ich eben auch damit aufgewachsen bin, dass es bestimmte Vorurteile eben gab in meiner Familie, die einem auch so angefüttert wurden. Und es ist wirklich hochspannend, wie man beim Nachdenken über auch Erinnern und auch so die letzten 36 Jahre merkt, ja, was da vielleicht auch noch an vielen anderen Dingen war, die eben Novemberkinder vielleicht auch viel eher dann noch geprägt haben oder was eben dann auch gemeinsame Erinnerungen sind. Für mich ist das, da sind dann Novemberkinder vielleicht schon ein bisschen weiter gewesen, aber wenn ich so an 9/11, da war ich noch so klein, das erinnere ich als etwas, da ist was passiert, was ich aber damals noch überhaupt gar nicht verstanden habe. Und sozusagen so das Aufwachsen mit in einem Weltgeschehen irgendwie auch so zu reflektieren, das ist hochspannend. Und man muss eben auch sagen, seit dem Mauerfall sind wahnsinnig viele Dinge passiert, die uns bis jetzt und heute teilweise ja mehr denn je beschäftigen. Also wenn man jetzt an die Gründung der AfD zum Beispiel denkt, aber eben auch viele schöne Sachen. Ich meine, die EU ist ja irgendwie auch ein Kind der Nachwendezeit. Das sind alles Themen, die uns im Prozess beschäftigen.
Soweit Eindrücke von der Bühnenorchesterprobe von Novemberkinder. Christine hat diese Eindrücke gesammelt und inzwischen gab es die Premiere dieses Stückes im Neuen Theater, aber nicht im großen Saal, sondern in der Studiobox. Und es wird weitere Aufführungen geben. Die nächste gibt es bereits Mitte Januar. Allerdings läuft es so gut, dass es keine Karten mehr gibt. Also wenn, dann versuchen noch Restkarten zu bekommen. Aber für die Vorstellungen im April und Mai gibt es noch Karten. Also am 29. April kann man Novemberkinder sehen. Da sind aktuell 43 Karten verfügbar. Und am 15. Mai, ein Freitag, ebenfalls um 20 Uhr, findet das Stück statt, gibt es noch 74 Karten. Also da könnt ihr nochmal auf die Internetseite schauen vom Neuen Theater Erfurt und könnt euch am besten jetzt so früh wie möglich Karten sichern. Wir bleiben gedanklich in den 80er Jahren und da bringt uns diese Melodie hin. Musik aus der Serie Stranger Things, die jetzt um den Jahreswechsel zu Ende gegangen ist, nach knapp 10 Jahren. Es drehte sich um eine Gruppe von Jugendlichen in den 80er Jahren, die auf ein Mysterium stoßen. Und es gibt auch mysteriöse Kräfte, nennen wir es mal so, in dieser Serie. Das Finale kam bei vielen, was ich gelesen habe, relativ gut an, weil da geht es ja immer darum, dass man, nachdem die Serie damals Maßstäbe gesetzt hat, viele sie wirklich weggesuchtet haben, gibt es immer die Befürchtung, naja, nicht, dass sie es dann später irgendwie vergeigen, aber wenn man jetzt so die ersten Meinungen zum Staffelfinale sich anhört, unter anderem Kollege Johannes hat sich auch geäußert, dann ist der Grundtenor schon so, dass man zufrieden ist. Also es ist nicht so wie bei Game of Thrones oder wie bei den Sopranos, dass die Leute dann eher verärgert zurückbleiben. Hier scheint es gut ausgegangen zu sein. Und apropos Serien, das habt ihr ja mitbekommen, wir reden auch gerne über Serien. Für viele ist ja gar nicht so sehr Stranger Things eine der Serien des Jahres 2025, sondern zum Beispiel Pluribus. Und wir haben auch drüber gesprochen, unter anderem eben hier im Kollegenkreis mit eben besagten Johannes, aber auch Pebert und Kollegen Carsten. Und da könnt ihr gern noch mal ein bisschen stöbern auf unserer Internetseite www.radio-frei.de auf aktuell klicken und da könnt ihr unter Pebi jagt das Feuerpferd, ein Genosse auf Abwägen und Joke sitzt im Pluribus, ein Nerd auf Kollisionskurs. Sehr lange Überschriften, aber da könnt ihr reinklicken und dann euch das nochmal anhören, auch unseren persönlichen Serienrückblick. Jetzt Geht es aber erstmal um Klugscheißer und Klugscheißerinnen. Das ist eine beliebte Rubrik, Klugscheißen mit dem LAP, ein Magazin, welches hier mittwochs um 11 läuft. Und diesmal geht es um soziale Gerechtigkeit.
Das macht doch alles keinen Sinn.
Es heißt, es ergibt keinen Sinn.
Boah, Klugscheißer mag keiner.
Klugscheißen mit dem LAP.
Gerechtigkeit bezeichnet ein staatliches und gesellschaftliches Verhalten, das allen gerecht wird. Es gibt vier verschiedene Aspekte, aus denen sich die soziale Gerechtigkeit zusammensetzt. Der erste Aspekt ist die Anerkennungsgerechtigkeit. Dies bedeutet, dass jede und jeder ein Recht darauf hat, in die Gesellschaft aufgenommen werden zu können. Es müssen Angebote für die Freizeitgestaltung vorhanden sein, aber es ist jedem freigestellt, diese zu nutzen. Verteilungsgerechtigkeit bedeutet, dass alle Güter fair verteilt werden, aber auch, dass Menschen in Sicherheit leben dürfen. Befähigungsgerechtigkeit meint das Recht auf Bildung für alle. Das betrifft besonders Kinder und Jugendliche. Auch eine Gesundheitsversorgung für alle zählt dazu. Der vierte Punkt ist Verwirklichungsgerechtigkeit. Dies meint beispielsweise, dass alle Menschen sich frei bewegen dürfen, einer Partei beitreten können und vor Gewalt geschützt werden. Man darf sich eigene Ziele setzen und diese dann noch einhalten.
Das macht doch alles keinen Sinn.
Es heißt, es ergibt keinen Sinn.
Boah, Klugscheißer mag keiner.
Klugscheißen mit dem LAP.
My baby blues.
Hot dog, hot dog.
Prefab Sprouts mit King of Rock'n'Roll gehört hier im Monatsrückblick. Ich blicke auf den Monat Dezember des Jahres 2025 zurück. Inzwischen schreiben wir hier ein neues Jahr 2026. Und uns gibt's ja schon eine ganze Weile. In diesem Jahr feiern wir unseren 36. Geburtstag. Und einige Sendungen, die laufen schon eine halbe Ewigkeit. Sie laufen und laufen und laufen. Und dazu gehört zum Beispiel auch das Raumfahrtjournal, seit mehr als 25 Jahren auf Sendung. Kollege Detlef macht es und das ist sehr beliebt, dieses Raumfahrtjournal, weil es wird auch von anderen Mitmachradios bundesweit übernommen. Und deswegen dürfte Detlef mit zu den bekanntesten Moderatoren und Moderatorinnen hier auf Radio Frei gehören. Und es geht um ein Thema, was eigentlich hochinteressant ist, nicht nur eigentlich, es ist interessant und trotzdem ist es natürlich manchmal auch sehr, sehr komplex. Und Detlef hat jüngst in der Dezemberausgabe vom Raumfahrtjournal mit Ulrich Köhler gesprochen vom Zentrum für deutsche Luft- und Raumfahrt. Und es ging eigentlich um so eine Bestandsaufnahme. Also wie schaut es eigentlich aus? Wie erforscht sind unsere Planeten? Zur Erinnerung, wir haben ja 8 Planeten im Sonnensystem. Merkur, Venus, Erde und Mars im inneren Teil des Planetensystems. Und den äußeren bilden dann die sogenannten Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und seit 70 Jahren, seitdem man wirklich gesagt hat, wir erforschen das mal mit Raumsonden, hat man immer wieder versucht, möglichst viele Proben zu entnehmen von Planeten, aber auch natürlich überhaupt das erstmal zu fotografieren und immer wieder die Frage, wie bewohnbar sind eigentlich die Planeten. Und wir springen jetzt mal direkt in dieses Interview hinein, weil Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin eigentlich das ganz gut nochmal grundsätzlich zusammenfasst.
Naja, wir haben jetzt 70 Jahre Raumfahrt und die Raumfahrt ist immer besser geworden. Und das hat uns natürlich ermöglicht, die Planeten nicht nur einmal zu besuchen, sondern jetzt sehr spezielle Aufgaben auch für diese robotischen Raumsonden zu definieren. Und da tut sich natürlich im Moment eine ganze Menge. Fangen wir mal an mit den Dingen, die noch offen sind. Also die beiden äußersten Planeten Uranus und Neptun, die wurden einmal im Vorbeiflug von Viking 2 beobachtet. Und das ist natürlich ein bisschen wenig. Da würde man gerne in den nächsten 1-2 Jahrzehnten auch wieder Raumsonden mal hinschicken, um diese Planeten und vor allem auch ihre Monde genauer zu untersuchen. Das wird sicherlich kommen. Alles, was sonst im Sonnensystem zu beobachten ist, das lässt sich heutzutage mit diesen Raumsonden wunderbar machen, die also präzise, selbst wenige 100 Meter kleine Asteroiden ansteuern können, um diese zu untersuchen. Also da haben wir eine ganze Menge Missionen, die zum Teil schon unterwegs sind und zum Teil vorm Start stehen und nächstes Jahrzehnt ankommen werden. Und da wird sich unglaublich viel tun.
Und die haben ja nebenbei auch zur Aufgabe gehabt, haben sie teilweise schon erledigt, aber auch in Zukunft Material von Asteroiden, ja auch von Kometen zu untersuchen und zur Erde zurückzutransportieren.
Das ist so praktisch die Königsdisziplin der Raumfahrt, die jetzt, wie Sie genau richtig gesagt haben, möglich geworden ist. Und da denken wir vor allem an 2 Missionen, die sich mit dem Mars beschäftigen. Zum einen die amerikanisch-europäische Mission Mars Sample Return. Seit 2021 ist ja der Rover Perseverance auf dem Mars unterwegs und sammelt eine Probe nach dem anderen und hebt die auf praktisch, bis dann Anfang der 30er Jahre eine Raumsonde kommen soll, die dann neben diesem Rover landet, die Proben übernehmen wird und mit einem Rückführmodul praktisch dann in eine Sonde gebracht werden soll, die zur Erde zurückfliegt und dann diese Proben in den USA landen wird, um dann diese Proben im Labor untersuchen zu können. Denn es eröffnet ganz andere Möglichkeiten, wenn Sie nicht nur ein kleines Gerät, das sicherlich super hoch entwickelt ist, auf dem Mars zum Einsatz bringen, sondern praktisch auf dem ganzen Stockwerk und das in vielen Einrichtungen die Proben untersuchen können. Und wenn da kein Erfolg ist bei der Untersuchung der Probe, dann holen Sie die in 50 Jahren aus der Tiefkühltruhe nochmal raus. Und damit beschäftigen wir uns eben gerade die Suche nach Spuren von Leben auf dem Mars eben. Und wenn diese Proben möglicherweise Hinweise geben, dann werden wir das herausbekommen, wenn diese Proben auf der Erde untersucht werden. Die andere große Mission, die Proben vom Mars zur Erde bringen wird, ist die japanische MMX-Mission, Mars Moons Explorer. Die soll nächstes Jahr starten, ist also schon fertig. Und die wird auf dem Marsmond Phobos landen mit einem kleinen Fahrzeug, das wir am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zusammen mit Franzosen entwickelt haben. Und dann Proben eben auch nehmen wird, um diese zur Erde zu bringen.
Jetzt stellt sich natürlich aktuell die Frage, wie sicher ist das Ganze, jedenfalls bei den Amerikanern, denn da gab es ja einige Einschränkungen im finanziellen Bereich unter der Trump-Administration.
Die Mars Sample Return Mission, die war schon unter der Vorgängerregierung von Präsident Trump ein bisschen in der Kritik, weil sie immer teurer geworden ist, sodass der Senat gesagt hat, ihr habt jetzt Zeit bis Ende des Jahres 2025 die Kosten zu begrenzen auf 7 Milliarden Dollar insgesamt, das ist eine große, große Summe, weil im Grunde genommen waren die schon auf dem Weg zu 10 Milliarden Dollar. Und das ist natürlich zu viel gewesen für den Senat. Und Präsident Trump hat jetzt eben auch alle anderen Sachen bei der NASA auf den Prüfstein gestellt. Und da wird sich jetzt zeigen, ob die das hinbekommen. Es ist daran gedacht, dass man mit den privaten Raumfahrtanbietern, beispielsweise SpaceX, die Mission wieder etwas günstiger macht und sie dann vielleicht tatsächlich auch stattfinden kann. Weil die Entwicklungen sind schon so weit fortgeschritten, dass es also schade wäre, wenn das praktisch alles umsonst gewesen wäre. Und so sind wir eigentlich doch optimistisch, dass die NASA diese Mission Ende des Jahrzehnts, Anfang des kommenden Jahrzehnts durchführen wird.
Die Amerikaner haben ja aktuell jetzt zwei Sonden gestartet, die aber erstmal zum Lagrange-Punkt 2 führen, um dann weitergeschickt werden, wenn das Startfenster sich öffnet, in Richtung Mars, um die Atmosphären zu untersuchen. Wie sieht es damit aus?
Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was in die Zukunft weist, weil mittelfristig, und da reden wir von 1, 2, 3 Jahrzehnten, so genau lässt sich das nicht bestimmen, planen ja die raumfahrenden Nationen, also insbesondere die USA, aber auch China, mit Menschen zum Mars zu fliegen. Und da muss eben die Atmosphäre sehr genau untersucht werden, weil das Landen auf dem Mars mit dieser Atmosphäre die Eigenschaften hat, die Gefahren bergen können, weil sie sich ausdehnt, weil sie sich zusammenzieht, weil sie kälter wird, weil sie wärmer wird und so weiter. Das möchte man sehr gut verstehen, um die Astronauten, die dann möglicherweise landen werden, dass man die nicht gefährdet. Also das wird ganz bestimmt kommen. Ob das in 10 Jahren, in 20 Jahren oder in 30 Jahren der Fall sein wird, ist schwer zu bestimmen.
Und da muss man ja auch immer wieder erwähnen, dass es außer den USA ja auch noch andere Nationen gibt, wie China, die große Ambitionen haben, ebenfalls dort ihre Marssonden niedergehen zu lassen, beziehungsweise den Mars zu erforschen. Indien ja auch, ja selbst die Vereinigten Arabischen Emirate haben ja auch eine Marssonde dort platziert. Also sind viele Nationen in der Welt an dieser Forschung interessiert?
An der Forschung, ja, beteiligen sich ganz, ganz viele Nationen. Was die Landung von Menschen auf dem Mars betrifft, sind es tatsächlich wirklich nur zwei Nationen, die in Frage kommen. Das ist, wie Sie ganz richtig erwähnt haben, China, das den Ehrgeiz hat, vielleicht 2048, wenn die Gründung des Staates 100 Jahre sein wird, dass man dann mit Menschen auf dem Mars landet. Ob das wirklich Realität wird, ist schwierig zu beurteilen, weil neben den harten Faktoren, was also Technik und Geld betrifft, gibt es auch viele weiche Faktoren, dass eben die Strahlung auf dem Mars berücksichtigt werden muss, die zur Gefahr für Astronauten oder dann eben Taikonauten, wie die Chinesen das bezeichnen, dass das schwierig werden könnte. Das muss man alles erst noch in den Griff bekommen, entsprechende Raumanzüge planen, entsprechende Aktivitäten planen und die ganzen Schutzvorkehrungen testen und überprüfen und sicher machen, weil kein Mensch möchte natürlich, dass, wenn Menschen dorthin fliegen, dass die Gefahr gefördert werden. Also das ist natürlich schon so, dass es Konzepte bereits gibt, aber wie gesagt, es muss alles erst nochmal auf den Prüfstand gestellt werden, ob das auch wirklich realisierbar ist, ob es auch finanzierbar sein wird, weil robotische Missionen, das lässt sich relativ gut und leicht durchführen und da sind die Kosten begrenzt, aber sobald eben Menschen und Menschenleben eben mit im Spiel sind, wird die ganze Sache sehr viel teurer.